Hatte Leonhard, schön, dass du dabei bist.
Für mich eine große Ehre, eingeladen zu werden. Ja.
Freut mich total, dass du heute dabei bist. Du bist ja katholischer Priester. Und seit wie lange bist du schon Priester?
Seit 10. Dezember 2016.
Und vorher aber schon, also es gibt ja einen längeren Weg, den man beschreitet, wenn man Priester wird. Und man ist nicht gleich von, also es ist kein schneller Prozess, dass man gleich mal Priester wird, oder?
Bei mir hat es 13 Jahre gedauert, wenn ich richtig gerechnet habe. Also 2002 hat es begonnen mit dem Auslandsjahr in Mexiko. Mhm. Und dann 2003 habe ich dann die Entscheidung getroffen, in die Gemeinschaft der Legionäre Christi einzutreten.
Ja. Mhm. Die Gemeinschaft der Legionäre Christi, was ist das jetzt für Leute, die nicht sich auskennen mit der Struktur der katholischen Kirche oder vielleicht die verschiedenen Orden, die es gibt? Was sind die Legionäre Christi?
Das ist so eine Gruppe, die von einem 21-Jährigen gegründet worden sind in Mexiko im Jahr 1941. Und die Idee war eigentlich, Missionare für Lateinamerika zu haben. Mhm. Weil in Lateinamerika gibt es ziemlich wenige so Priester, die für die Leute da sind. Sind zwar die Leute größtenteils katholisch, aber es gibt ganz wenige Priester. Und die Idee war, dass man halt Priester ausbildet für die Leute in Lateinamerika. Mhm. Und dann hat sich das entwickelt über Irland, USA, dann auch nach Österreich. Mhm. Und die Gründungsidee ist eigentlich einfach, gute Priester für die Herde Jesu auszubilden. Mhm. Und das war zeitlang mal der größte Orden, oder kann man sagen, was heißt der Orden mit dem meisten Nachwuchs. Also in der katholischen Kirche gibt es ganz verschiedene. Die größten sind die Salesianer, okay. die sind vom Don Bosco gegründet worden. Mhm. Bei den Frauen sind es die Mutter-Theresa-Schwestern, glaube ich, die am meisten Nachwuchs haben. Und dann gibt es halt die Jesuiten, die Franziskaner vom Heiligen Franziskus. Yeah. Und dann gibt es auch andere Priester, die sind einfach jetzt zum Beispiel in Linz hier, gell? Diözese Linz, die arbeiten hier in den Pfarren und sind da Priester. Die haben jetzt nicht direkt eine Gemeinschaft vielleicht haben sie auch nebenbei noch eine Gemeinschaft, aber ich bin einfach ganz als Priester immer zusammen mit meiner Gemeinschaft gesendet. Ja. Mhm. Und ich könnte auch jetzt dann nächste Woche in die Philippinen geschickt werden oder nach Kanada.
Okay. Das heißt also, du hast in diesem Orden dann einfach Gemeinschaft von vielen Priestern und eigentlich eine globale Mission auch irgendwo, oder?
Ja.
Also das ist eine internationale Gemeinschaft und jeder Priester hat unterschiedliche Aufgaben oder wird zu unterschiedlichen Aufgaben gesendet innerhalb der Gemeinschaft.
Ja, genau. Meine Aufgabe ist Jugendseelsorge. Mhm. Ich bin halt so mit den ab 6-Jährigen habe ich so Kindercamps, da sind natürlich die Eltern dann auch dabei und dann kommen halt die Teenager so ab 11 Jahren und dann ab 16 dann schon die Jugendlichen und dann, ja. Auf einmal sind dann auch die Eltern da, die wollen auch mal was und dann machen wir was für die Eltern und dann macht man Familienurlaub und dann mal eine Wallfahrt nach Italien oder man fährt nach Cancun, wenn man eingeladen wurde mit Jugendlichen. Das ist auch ein sehr schönes Leben, muss ich sagen.
Ja.
Ich genieße es sehr.
Oh, cool. Also 13 Jahre ist ja eine lange Zeit, also ein langer Werdegang bis zu diesem Punkt, wo man dann Priester ist. Und das ist ja eine große Aufgabe, große Verantwortung. Aber was war so, wie bist du so zum Herrn gekommen oder in diese Reise so reingekommen? Woher kommt die Idee, okay, ich mag Priester werden oder ich mag mein Leben in den Dienst Jesu hingeben?
Als Kleinkind, da hatte ich keine besondere Beziehung so zu Jesus oder zu Gott. Also ich hatte da jetzt, ich kann mich nicht direkt erinnern, ich weiß nur noch ein bisschen so Weihnachten und so, aber ich weiß schon, als ich so nachts im Bett gelegen bin, so als kleines Kind, hatte ich öfter so eine Art Vision oder Vergegenwärtigung einer sehr dunklen, heftigen, bitteren, wütenden Macht, die ich irgendwie so wahrgenommen habe, so als kleines Kind, und habe mir nur gedacht, interessant. Als Kind denkt man nicht drüber nach, aber man denkt, da ist irgendwie so etwas da, das ist ganz weit weg, ganz hasserfüllt und ganz hart. Ja. Mhm. Ich glaube, das war irgendwie eine Erfahrung des Teufels, der aber nicht an mich ran konnte. Der war ganz weit weg. Ja. Mhm. Aber das war so meine erste religiöse Erfahrung, glaube ich. Ich hatte jetzt keine besondere so fromme Jugend, würde ich sagen. Mhm. Meine Oma war halt die katholische Frau, die war eine Witwe, die war bei uns im Haus und die Zenzel. Und die hat uns Kleinkinder immer mitgenommen in die Kirche und ich war in der Kirche sehr böse. Ich hab nur gestört und dann hat der Mann neben ihr gesagt, ah ja, der wird auch nochmal gescheiter. Ich komme aus Süden von München
okay.
und da gibt es halt so eine Wallfahrtskirche oben auf dem Berg, da kamen die ganzen Münchner immer raus, gell, die waren immer bummvoll. Mhm. Und bei uns im Dorf unten, ja, wir hatten so einen älteren Priester und der war, es war halt einfach so rote Hose eigentlich bei uns, gell. Mhm. Aber die Oma ging immer hin und,
okay.
und hinten waren noch ein paar alte Leute und dann später war ich halt dann vorne das einzige Kind, gell, und dann ganz lange nichts und dann hinten lauter alte Leute und das war ziemlich langweilig, aber mich hat es irgendwie immer fasziniert. Mhm. Für uns Kinder war das irgendwie faszinierend, dann mit der Oma mitzugehen. Meine Eltern, die waren jetzt auch nicht so wirklich gläubig, würde ich sagen. Also meine Mutter hat eher was gegen die Kirche gehabt, die hat eher über die Kirche geschimpft, über den Papst geschimpft, über den Pfarrer geschimpft. Mhm. Und okay. der Papa, der ist halt einfach sonntags in die Messe gegangen zum Gottesdienst, aber immer zu spät gekommen. Also er war immer zu spät dran und wir Kinder sind schon öfter mit dem Papa mitgegangen, waren halt dann so 10 Minuten in der Messe und sind dann wieder raus. Gell? Das okay. war so ganz mhm. kurz.
Ja, ja.
Der Papa wollte einfach die Sonntagspflicht erfüllen.
Ja.
Er ist dann hin. Mhm. Und dann war eigentlich, das war meine Kindheit. Ja. So ein bisschen Brauchtum, ein bisschen an Maria Himmelfahrt, Kräutersegnung, an Weihnachten zur Kindermette
ja.
und so. Und dann ging das so dahin, bis mich ein Freund einfach mitnahm zur Kirche. Da war eine Werktagsmesse, also ich glaube Mittwochabend war bei uns Gottesdienst. Und er war Ministrant. Das sind so Jungs, die halt einfach helfen in der Messe, dem Priester. Mhm. Und er hat mich einfach mitgenommen. Ich wusste gar nicht genau, wo wir hinfahren, aber ich bin aber mit, das war mein Freund. Und dann hat er mir ein Gewand gegeben, so ein Ministrantengewand, so rot, weiß, rot, ja, österreichische Flagge, oder?
Ja,
so.
Genau.
Und dann habe ich einfach ministriert und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, aber mir hat es gefallen. Ja. Mhm. Von da an war ich Ministrant und ich bin immer ganz alleine mit dem Rad hochgefahren in den Ferien. Es war gerade Sommerferien und ich war jeden Tag in der Messe.
Okay.
Und einmal haben meine Eltern gemerkt, wo geht denn der da hin? So, zur Messe, okay, ja. Die Oma fand es cool, ja. Mhm. Und die hat wahrscheinlich dafür gebetet und dann haben die Leute, die fanden es cool. Ich war immer der einzige Junge, der da geholfen hat. War ein ganz alter Priester. Das war eine sehr schnelle Messe. Der war schon sehr alt, der wollte sehr schnell feiern. In 15 Minuten war das vorbei.
Okay.
Ich hatte halt jeden Tag diese kurze Begegnung mit dem Herrn. Und ich glaube, da hat der Herr einfach so langsam gearbeitet, gell, und ja. Soll ich noch weiter erzählen? Und dann
ja,
ist es ziemlich lange, aber dann hatten wir auf einmal einen neuen Priester bekommen und der war halt auf einmal richtig so, auf einmal habe ich mehr verstanden. Gell? Bei den alten Priestern habe ich nicht wirklich verstanden, was okay. geht. Mhm. Und ich hätte auch niemandem erklären können, warum ich da hingehe oder ob das wirklich stimmt. Ich habe es einfach gemacht. Es war Brauchtum, es war Tradition und mir hat es gefallen. Und meine ganzen Freunde haben gesagt, du wärst einmal ein Pfarrer. Also die haben gesagt,
okay.
Und ich, na, spinn's hier und so. Mhm. Und dann hatten wir mal gezeltelt. Und dann hat einer meiner Freunde gefragt, du, was machst denn du mal? Und ich so, boah, keine Ahnung. Und dann hat mein kleiner Bruder, der Christian, der hat gesagt, ja, er möchte Priester werden. Mhm. Also ich habe auch zu Hause öfter dann Priester gespielt. Das war irgendwie so.
Wirklich?
Ich habe dann Priester gespielt einfach. Mhm. Wir hatten so einen alten kleinen Altar. Der war in München in einem Haus. Da wurde halt alles bombardiert in München während dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und in diesem Haus war so ein kleiner Altar und da haben die Leute gebetet und dieses Haus wurde nicht bombardiert. Alle Häuser außenrum waren kaputt, nur
okay.
dieses Haus stand noch und wir hatten bei uns im Haus irgendwie diesen Altar geerbt und an diesem Altar habe ich halt immer die Messe gefeiert. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch, was ich in der Kirche so aufgeschnappt habe, habe ich dann einfach gesagt und dann kamen die Freundinnen von der Mama und die mussten alle zur Messe kommen, wenn ich gefeiert habe. Ja. Mhm. Und so waren halt, ich hatte noch eine Schwester, die war dann Mesnerin oder Küsterin, die hat das alles vorbereitet. Mein kleiner Bruder war dann der Ministrant. So. Mhm. Aber ich liebte das irgendwie so, diese Messe feiern. Ja.
Wow.
Und dann mit diesem neuen Priester, der heißt Georg Neumeier, auf einmal habe ich dann mehr verstanden, um was es geht in der Messe. Und dann hatten wir sehr viele super junge Priester, die in das Dorf kamen. Das ist 800 Katholiken, ganz ein kleines Dorf. Gell?
Okay, ja. Mhm.
Und einer dieser Priester war Thomas Weiß. Der war ein Münchner, der bei uns Kaplan war. Und mein kleiner Bruder hat den immer nach Hause eingeladen und die haben immer Fußball mit dem gespielt, mein kleiner Bruder, seine Freunde. Und ich wollte nichts mit dem zu tun haben, aber er hat dann auf einmal mal gefragt, du bist der Leonhard, okay, du ministrierst auch immer, super. Mhm. Und dann irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, dann hatten wir mit dem Ausflüge gemacht. Ich habe durch ihn auf einmal andere gläubige Familien kennengelernt, weil bei uns im Dorf waren wir die Katholischsten oder die Gläubigsten.
Okay, aber
wir waren eigentlich gar nicht wirklich gläubig.
Die Superchristen.
Also, genau, aus heutiger Sicht muss ich sagen, Wir haben viel gar nicht wirklich verstanden, haben auch nicht drüber geredet, aber wir waren halt die Familie, die halt zur Messe gegangen ist. Ja. Mhm. Meine Eltern sind dann später auch mitgegangen, dann ist meine Schwester mitgegangen, mein kleiner Bruder. Und dann waren wir eigentlich schon jeden Sonntag in der Messe. Ich war eigentlich immer da, wenn es was gab. Sonntags waren wir sogar dreimal, wenn dreimal Gottesdienst war. Mhm. Und so war ich halt so eine Churchy. Ja,
ja, genau.
Churchy. Und dann durch diesen Kaplan, Thomas Weiß, der hat mich dann so ein bisschen, hat mir viel erklärt im Glauben, hat mir eigentlich Katechese gegeben. Und auf einmal hat das Ganze für mich Sinn gemacht. Ich dachte früher, das ist alles so ein Märchen, wir folgen halt irgend so ein Märchen. Gell? Mhm, ist halt bei uns das Märchen.
Ja, ja.
Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, das ist ja wahr. Gell? Auf einmal ist diese Dimension der Wahrheit reingekommen. Dann habe ich viele Bücher gelesen. Ja, und dann, das war mein Weg. Gell? Meine Familie hat diesen Weg nicht mitgegangen. Die haben einen anderen Weg gegangen. Und ich habe dann andere Jugendliche kennengelernt, bin dann nach München gefahren zu Jugendtreffen, bin dann einmal nach Rom mitgefahren zum größeren Jugendtreffen und so habe ich einfach meinen Weg gemacht. Gell? Und dann auf diesem Weg habe ich dann die Legionäre Christi kennengelernt, war dann öfter bei Katechesen und dann kam bei mir die Frage auf, also nach dem Abitur, was mache ich? Ja? Und dann habe ich mal überlegt, also heiraten und 10 Kinder, das wäre schon super. Ja.
Ja.
Ich dachte, ich habe eine Familie kennengelernt, auch durch meinen Kaplan, die habe ich voll bewundert, 10 Kinder.
Ja, ja.
Und die hatten eine Power und das war einfach cool. Und bei uns gab es nicht so wirklich christliche Familien. Das war die erste richtig christliche Familie, die ich kennengelernt habe. Die haben jeden Tag gemeinsam gebetet und sowas wollte ich auch. Ja. Mhm. Oder halt ein guter katholischer Priester werden. Und eine alte Frau hat mich mal nach dem Gottesdienst gefragt, Leonhard, was machst du nach dem Abitur? Und habe ich gesagt, ich weiß nicht, entweder Familie mit 10 Kindern oder ein guter Priester, aber ich weiß nicht, was Gott möchte. Mhm. Und diese alte Frau hat mich angeschaut und hat gesagt, tja, diese Entscheidung wird Gott nicht für dich treffen. Du musst dich entscheiden.
Okay.
Und es war so eine alte, die war eigentlich gar nicht alt, es war einfach eine Frau, über die alle gelacht haben, weil sie halt immer so fromm tat. Ja.
Okay.
Die war nicht aus unserem Ort, die kam woanders her, aber ihr gefiel es bei uns und sie ist immer in die Messe gekommen, hat sich so am Boden hingekniet und ihr war egal, was die Leute denken, sie hat einfach gebetet da und die hat mich gefragt und es war wichtig, dass die mich gefragt hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin dann heimgefahren mit dem Radl und habe mir gedacht, ja, wenn ich mich entscheide, dann ist es Priester. So spontan, gell? Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ist es eigentlich Priester. Ohne groß jetzt sagen zu können, warum, weshalb, nee, so aus dem Bauch raus, eigentlich ist es klar, Priester. Eigentlich war es immer klar. Aber man möchte es dann, Gott legt sowas in dich rein, gell? Und du merkst das oft schon ein bisschen so. Die anderen merken es oft früher wie du, gell? Alle sagen, du wärst einmal Pfarrer. Und ich, nee, und man möchte es oft nicht wahrhaben, aber alle anderen checken es, gell?
Wahnsinn. Ja, schau, das ist steil. Und es ist auch cool, dass die, ich meine, so eine Frau, die von anderen Leuten irgendwie so ausgelacht wurde oder so, dass die einfach in dem Moment diesen Satz sagt für die, was auch einiges dann klar macht, gell?
Ja.
Dass man sagt, okay, Gott wird die Entscheidung nicht für die treffen. Ich finde das richtig cool, weil das betrifft sicher auch viele andere Menschen, die gläubig sind und die vielleicht etwas im Herzen haben oder wo Gott schon etwas bewegt in dem Herzen oder sowas und wo man überlegt, okay, soll ich das machen oder soll ich das machen? Eigentlich diese Idee von Gott wird die Entscheidung nicht treffen für mich, sondern ich kann mich entweder für das entscheiden, was er in mein Herz gelegt hat, oder ich kann halt meinen eigenen Weg gehen. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Wahrheit für jeden Christen, gell? Für jeden gläubigen Menschen. Was hat Gott in mein Herz gelegt und dann will ich mich dafür entscheiden, was er jetzt in mein Herz gelegt hat, oder will ich halt, keine Ahnung, einen anderen Weg beschreiten.
Ja. Mein Vater war ja bei einer Gruppe, ich weiß nicht, ob du die kennst, Scientology. Das ist eine,
wirklich?
Genau. Und meine Mutter war da auch dabei, aber meine Mutter ist dann offiziell und dezidiert ausgetreten, weil wir hatten halt noch so einen alten Bauernhof, der halt ziemlich viel wert ist im Süden von München, gell, wenn man den verkaufen würde. Wir hatten kein Geld eigentlich, aber weil mein Vater war ein Unfallopfer, also er hatte mit, ich denke, er war 24 oder so, oder mit 23 einen ganz schweren Unfall. Er war auf dem Heimweg von München, war gerade bei Scientology, bei dieser Gruppe oder ja, sektenartigen Bewegung oder möchte es einfach. Es gibt gute Leute dort, aber halt an sich die Lehre ist halt eigentlich wirklich so, dass du halt in gewisser Weise halt gebrainwashed wirst, weil du halt einfach denkst in einer Art und Weise, die halt aus heutiger Sicht sehe ich falsch ist. Ja.
Ja.
Aber mein Vater hat es sehr verinnerlicht dort und er hatte eben einen Besuch bei Scientology, ist heimgefahren und auf dem Heimweg hat er gesehen, dass jemand eine Panne hat, hat ihm geholfen, weil er war Mechaniker. Und dann ist ein Kumpel von ihm besoffen auf der Straße gefahren, ist voll gegen ihn gefahren und er ist so 20 Meter durch die Luft geflogen und es war alles gequetscht, was sein konnte. Schädelquetschung, Unterleibsquetschung und unseren Papa, wenn wir im Schwimmbad gesehen haben, der war überall geflickt und aber also schlecht geflickt, weil die Ärzte dachten, der überlebt das eh nicht.
Okay.
Und dann war er halt ein Unfallopfer und war, konnte nie wirklich so richtig Sport machen.
Yeah.
Also Radfahren konnte er, schwimmen, aber.
Okay.
Und das heißt, wir hatten halt bei uns die Vorstellung der Wiedergeburt bei mir zu Hause, dass man mehrere Leben hat. Und das war bei uns fix, das war für uns wahr. Gell?
Es gibt also mehrere Scientology, Leben. Diese.
Dass man mehrere Leben hat. Und unser Vater hat uns da viel erzählt. Er war ein sehr geistlicher Mensch. Er hat nämlich auch ein Nahtoderlebnis gehabt. Und er hat das halt dann vermischt mit diesem katholischen, also katholischen. Er war auch, er hatte auch eine große, kann man sagen, Liebe zur Maria. Das heißt, er hat dann auch ein Gelübde gemacht. Wenn er wieder gehen kann, dann macht er eine Fußwallfahrt nach Altötting. Also, das ist da drüben im Beinezimmer. Da lebe ich heute. Aber er hat dann das öfter mit dem Rad gemacht, aber mit dem zu Fuß ist es nie gegangen. So, ja. Ja, und so war halt meine, für mich war halt das interessant, auf einmal dann, als ich Jesus kennengelernt habe, durch diesen Priester, durch diese Jugendlichen, auf einmal habe ich gemerkt, boah, was mir mein Vater erzählt hat, das ist ja ganz was anderes, was Jesus erzählt hat. Weil Jesus hat nicht erzählt von mehreren Leben. Und das war dann für mich spannend zu merken. Gell? Und dann hatte ich halt auch viele Gespräche mit meinem Papa, weil der Papa hat halt so eine ganz große Liebe zu Maria gehabt. So, er hat dann oft so von Maria gesprochen, dass ich gesagt habe, Papa, Maria ist für nicht Gott. Gell? Und er so, ja, Leonhard, du hast halt noch wenig Lebenserfahrung. Gell? Also er hat eine ganz krasse Erfahrung mit Maria gehabt und er hat gesagt, er kann mit Gott und mit Jesus und mit der Eucharistie und so nicht so viel anfangen, aber mit Maria schon. Also er hat irgendwie da so einen Zugang gehabt. Und ja, als ich halt dann Theologie studiert habe, musste ich ihn öfter so ein bisschen. Aber er macht einen sehr interessanten Weg. Er ist leider schon gestorben mit 63 Jahren an Prostatakrebs und hat einfach war in einem Altenheim, das heißt Marienheim. Und da war jeden Tag Rosenkranz, jeden Tag Messe und er hat dann sehr viel in der Bibel gelesen, hat sehr viel sich mit dem Glauben beschäftigt und war eigentlich schon ein sehr gläubiger Mensch. Er war auch, er konnte nicht arbeiten, das heißt, er bekam Unfallrente und er war immer zu Hause. Wir haben mit dem Papa die großen Abenteuer erlebt, die Mama war mehr so die Vernünftige, der Papa war mehr so der Wildere.
Okay, ja.
Und dann mit dem Papa konnte man auch einfach mal zum McDonald's fahren, wenn man wollte, ja. Wenn wir wollten, oder mit dem Papa konnte man auch mal nachts nach München fahren oder er hat uns immer mitgenommen, ich bin mit ihm öfter in Urlaub gefahren. Also ich habe ihn sehr geliebt, mein Papa, aber er war halt schon schwierig durch seinen Unfall und wir haben sehr viel gebetet für ihn und ja, der Papa war lustig, weil er hat halt immer gesagt, die Mama ist kriminell, die schmeißt die schmeißt das Geld beim Fenster raus. Ja.
Okay.
Die Mama ist kriminell.
Dabei war sie die Vernünftige, gell? Und er mehr der Wildere.
Sie hat geschaut, dass wir gut essen, bei uns gab es nur Bio, alles Bio.
Okay.
Und bei uns war die Ernährung sehr wichtig und der Papa hat uns einfach Dinge gelehrt, die ich im Nachhinein merke, das ist was anderes, was Jesus uns gelehrt hat. Ja.
Ja, es ist interessant, dass du dann zu diesem Weggang gekommen bist, eben durch diese Einflüsse von einer nicht so extrem gläubigen Familie, wie du am Anfang gesagt hast, und dann Scientology-Einflüsse dann auch noch, wo ja auch sehr viele verwirrenden Dinge, glaube ich, auch in der Lehre dann auch enthalten sind und wo man jetzt da in der heutigen Zeit, wenn man jetzt zurückschaut in die letzten Jahre, letzten Jahrzehnte, wo man sieht, dass die Kirche auch sehr negative und destruktive Dinge auch gemacht hat, teilweise mit den Anhängern und so, zum Beispiel die Leute, die raus wollten aus der Kirche und so. Mhm. Also wo man schon sieht, dass das nicht unbedingt
von der Scientology-Kirche.
Von Scientology, ja, genau. Also nicht unbedingt ja, etwas ist, was da recht gut tut. Ja. Aber dann trotzdem diesen Weg dann zu diesem Weg gekommen bist, Priester dann zu werden, du hast dann Theologie studiert.
Nochmal kurz zu Scientology, also das macht wirklich dich kaputt. Also unser Papa war immer fertig, weil du musst dich selber erlösen. Und ich habe gemerkt, wie das ihn fertig macht. Er musste immer stundenlang Clearing machen. Er war in der Kirche dazu und hat Clearing gemacht, dass man bringt sich selber auf ein Level und dann bist du halt auf einem Level und die anderen sind alle doof. Ja? Und dann hat halt mein Vater so gesagt zur Oma, ja, und du darfst ja nur fressen und saufen. Und er war halt immer auf einem anderen Level und wir alle waren halt irgendwie nicht ihm gewachsen. Gell?
Ja, genau.
Und dann sagt, mit dir kann ich nicht sprechen, du hast keinen Kommunikationskurs gemacht, hat er mir gesagt. Ja,
ja, genau.
Okay, dann mache ich diesen dummen Kommunikationskurs, bin ich dann zu Scientology, habe diesen Kurs gemacht. Aber während ich diesen Kurs gemacht habe, war eine Übung, dass man da sitzt, man bewegt sich nicht, man darf sich nicht bewegen, man darf Augen zu, man soll am besten auch nicht atmen, also einfach ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. Und so saß man da, glaube ich, also stundenlang da, also 4, 5, 6, 7, 8 Stunden saß ich da. Ich habe da Mittagspause gemacht beim ruhig da sitzen und dann wieder. Ist mal eine interessante Übung. Auf einmal merkst du dann, wie so dein Geist irgendwie über dem Körper schwebt. Das ist, glaube ich, so eine buddhistische Übung oder so. Aber ich habe währenddessen so mitgehört, was da ausgesprochen wurde und so. Und auf einmal wusste ich, es war so eine innere Sicherheit, ich brauche das nicht.
Okay.
Ich habe Jesus und ich brauche das nicht. Gell? Mhm. Das war dann so für mich so eine Sicherheit, wo ich dem Papa gesagt habe, Papa, ja, ich brauche das nicht. Also es gibt mir nichts. Mhm. Mhm. Es war halt schon in der ersten Übung. Es war auch, glaube ich, wirklich so ein Wirken des Heiligen Geistes, der mir einfach eingab, so, du brauchst es nicht. Es war interessant, mal dahin zu gehen zu Scientology, aber dann zu merken, das gibt mir nichts. Ja. Mhm.
Steil. Ja, du hast dann Theologie studiert dann, gell, und bist dann in diesen Orden dann eingetreten und so hat dann die Reise begonnen dann zur Priesterschaft dann eigentlich, oder? Da bist dann länger was Diakon oder wie funktioniert das dann?
Ich habe dann das Abitur gemacht und ich wusste dann auf einmal durch einen Freund, dass man mit den Legionären Christi, die ich da kennengelernt habe, auch durch meinen Firmenpaten, dass man da ein Jahr nach Mexiko gehen kann. Und ich dachte, das mache ich. Ich wusste nicht genau, was ich machen will. Ich habe überlegt, ich könnte nach München ins Priesterseminar gehen oder Legionär Christi werden. Ich habe mir auch andere Gemeinschaften angeschaut. Da gibt es in Gars gibt's auch eine Gemeinschaft, die heißt Redemptoristen. Ich kannte auch das Werk. Das sind so verschiedene katholische Gruppen. Aber mich hat eigentlich nur Legionäre Christi angesprochen oder Diözesanpriester. Also, dass man in München so ein Pfarrer wird dort.
Ja.
Und da habe ich mir auch das Priesterseminar angeschaut in München. Und ich dachte, ich wäre wahrscheinlich so ein Pfarrer. Ja? Aber Legionäre Christi wusste ich, das sind halt irgendwie so Leute, die fand ich sehr cool. Ich habe da einen irischen Pater gekannt, der war mal bei uns im Dorf, von Pater Eamon Kelly, der ist momentan in Israel. Mhm. Und der hat mich irgendwie so beeindruckt. Und ich dachte mir, ich möchte ganz gern so ein Priester sein wie der, habe ich mir gedacht. Ja? Und darum bin ich nach Mexiko, habe mir angeschaut, was die Legionäre machen. Und da bin ich einfach hin, wusste nicht genau, was ich da machen soll und war in Puebla, in der Nähe von Mexico City, habe dann dort ein Jahr mitgelebt, das mit einem Argentinier, der hat auch so ein Jahr für Jesus gemacht. Mhm. Und das war voll spannend, ganz eine andere Welt. Gell?
Okay, ja.
Und dann habe ich mit einer Priestergemeinschaft zusammengelebt und diese Gemeinschaft, die hat dort halt eine Schule, eine Universität, so ganz viele Werke. Also in Mexiko gibt es unheimlich viel von der Gemeinschaft. Und es war für mich spannend, das kennenzulernen. Ich kannte auch die Schwächen der Gemeinschaft, das ist gut. Dass man, wenn man eine Frau heiratet, dass man auch weiß, man heiratet auch die Schwächen. Gell? Mhm. Und so ist es auch bei einer Gemeinschaft. Gell? Wenn du dich mit einer Gemeinschaft verbindest, dann ist es auch gut, einfach die Schwächen kennenzulernen. Gell? Mhm. Ich habe auch die Stärken, die kannte ich ja schon, die liebte ich. Und nach diesem Jahr habe ich dann echt gedacht, was mache ich denn? Ich habe dann eine Reise nach Rom gemacht mit anderen 40 Jungs, die das gemacht haben, wie ich. Und in dieser Reise hatten wir eine Woche Schweigeexerzitien. Eine Woche im Schweigen, wo man mit niemandem redet, wo man halt nur Bibelstellen meditiert und man bekommt Predigten und so und alles in Stille und man macht jeden Tag auch Sport übrigens, gell? Das ist auch, dann habe ich beim Schwimmen auch auf einmal gelernt, beim Schwimmen kann man auch beten, wow, cool, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Und dann war halt die Frage, was mache ich jetzt, gell? Bin ich jetzt Priester in München oder Legionär Christi? Und da hat mir ein spanischer Priester gesagt, der Pater Claudio, mach mal eine Liste, was spricht dafür und dagegen bei beiden, gell? Und dann bei Legionäre Christi sprach viel dagegen. Keine Ahnung, vielleicht muss ich den ganzen Tag mit irgendwelchen Omas arbeiten oder keine Ahnung, irgendwie so. Und dann dafür sprach halt die gute Ausbildung und die Gemeinschaft.
Ja.
Weil ich wusste, Zölibat leben, also katholische Priester, der ist ja nicht mit einer Frau verheiratet, sondern lebt praktisch verheiratet mit der Kirche, aber halt ohne eine eigene Frau.
Genau.
Und ich habe mir das nicht so vorstellen können. So, ja, wie lebt man da die Sexualität? Und ich habe natürlich auch, man kennt seine eigenen Schwächen und ich habe mir das nicht vorstellen können, das Zölibat zu leben, gell?
Ja.
Aber in einer Gemeinschaft schon. Mhm. Und bei Pfarrer ist man halt, ich kannte das halt, man ist halt doch vielleicht alleine in einem Pfarrhaus, man ist ein bisschen so auf sich gestellt, man ist fast Manager von ganz vielen und das sprach zwar viel dafür, weil man kann sich aussuchen, wo man hingeht, man kann sich aussuchen, mit wem man arbeitet und so, man ist ein bisschen freier, aber dann war der entscheidende Punkt, hey, wenn ich ein guter Priester werden möchte, brauche ich eine gute Ausbildung und eine Gemeinschaft. Mhm. Das war dann für mich, okay, dann ist klar Legionär Christi. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Gell? Wirklich, diese Entscheidung treffen ist wichtig. Mhm. Ich werde als Legionär Christi im Sarg liegen. Mhm. Das war dann für mich klar, ich sterbe als Legionär Christi. Mhm. Und der Priester hat mir auch gesagt, also triff deine Entscheidung, aber triff sie. Gell? Mhm. Und es muss dann richtig so eine Entscheidung treffen. Das war ein wichtiger Moment. Ja? Mhm. Auch in der Stille, das war in Rom, das war in einer Atmosphäre des Gebetes, da war ich im Frieden. Ich war schon ein bisschen nervös, gell? Was soll ich jetzt machen? Ja, ja, und dann ging es los. Dann war ich 2 Jahre in Bad Münstereifel bei Köln. Da war das Noviziat, da waren wir 24, so jung, alle so alt wie ich, teilweise noch jünger. Ich war so 22 damals. Und wir haben einfach 2 Jahre Gebet, Stille, Bibel, das Johannesevangelium auswendig lernen, unsere Ordensregel auswendig lernen, dann jeden Tag so stille Anbetung von Jesus in der Eucharistie, in diesem Stückchen Brot, wo wir einfach allein mit ihm waren, viel Jesus studieren, jeder hat Bücher über Jesus gelesen, musste dann eine Arbeit über Jesus schreiben. Ich habe eine Arbeit geschrieben über Jesus, wie er mit den Menschen umgeht, mit den Kindern, mit den Frauen, mit den Männern, mit den Sündern. Ja. Und dann war ich ein Jahr in Spanien, in Salamanca. Da ging es dann drum, so ein bisschen die humanistischen Studien. Da lernt man dann Latein, Griechisch, Rhetorik, wie man schreibt und so Sachen. Mhm. Auch Literatur, Kunstgeschichte und halt Geschichte. Das war für mich, ich liebe Geschichte. Und ich wollte Geschichtslehrer werden auch oder Lateinlehrer und Reli-Lehrer. Das waren drei. Wenn ich nicht Priester geworden wäre, wäre ich Lehrer geworden, glaube ich. Und Bauer. Bauer und Lehrer.
Und mit 10 Kindern.
Und 10 Kinder, genau. Braucht man einen großen Bauernhof, damit das geht. Ja. Weil die Familie, die ich kannte, hatte auch einen Bauernhof und ich hätte mir vorstellen können, so. Ja, und dann nach diesem Jahr in Spanien, da war auch interessant, Spanisch zu lernen, die spanische Kultur kennenzulernen. Und dann 2 Jahre in Rom. Philosophiestudium, halt Thomas von Aquin. Und es war spannend, also die Philosophie war schon spannend. Ich habe manchmal gar nichts gecheckt mehr, Metaphysik und so. Und dann hatten wir halt ältere Mitbrüder, die einem dann das erklärt haben und auf einmal merkt man, das ist eigentlich ganz einfach. Gell?
Yeah.
Kann nicht so einfach sein, gell? Doch, es ist so ganz einfach. Und oft, Gott ist so ganz einfach. Gell?
Das stimmt,
ja. Wir haben da eigentlich mehr so Philosophie studiert und meine Arbeit war, oder ich habe eine Frage gehabt, die Keuschheit, die uns, die eigentlich wir von Jesus gelehrt bekommen, ich habe immer in der Schule gelernt, die widerspricht meiner menschlichen Natur. Und kann ich die jetzt wirklich leben? Da habe ich eine Arbeit geschrieben über die philosophische Grundlage der Tugend der Keuschheit in den Werken von Karol Wojtyła, Liebe und Verantwortung. Der ist der spätere Johannes Paul II.
Okay.
Der hat ein Buch geschrieben als junger Professor. Und das habe ich sehr faszinierend gefunden. Also ich finde, das Lieblingsthema für mich war bis dahin die Keuschheit. Weil die Keuschheit macht dich fähig für die Liebe. Und dann habe ich diese Arbeit drüber geschrieben und habe auf einmal verstanden, dass ich keinen Jesus brauche, um die Keuschheit zu erklären. Die Keuschheit kann ich mir einfach mit dem Verstand erklären. Ich brauche nur verstehen, wer ist der Mensch, die menschliche Person, die darf man nicht benutzen. Die richtige Weise, eine menschliche Person zu behandeln, ist die Liebe. Was ist die Liebe? Und dann, um die Liebe leben zu können, braucht man die Tugend der Keuschheit. Das muss man sich ein bisschen antrainieren, ja, diese Handlungsweise. Das war einfach mal spannend zu sehen, dass eigentlich unser Glaube ist.
Also ich finde das total interessant, weil, warte mal, wie hast du es gesagt? Du hast gesagt, die Keuschheit führt zur Liebe oder ohne Keuschheit kann ich Liebe nicht verstehen.
Ja.
Und ich finde das schon cool, weil also wir leben schon in einer Zeit, wo das die meisten Leute nicht mehr denken. Sondern Liebe ist einfach ein Wort, was ganz viel gebraucht wird, um alles Mögliche irgendwie zu beschreiben oder zu erklären. Und es hat nicht recht viel mehr Gewicht, das Wort Liebe. Und Keuschheit sowieso nicht mehr. Das ist irgendwie so, die meisten Leute leben das, wie, also denken wahrscheinlich drüber, also wie wäre das ein veralteter Wert, was früher irgendwann einmal interessant war, aber heute nicht mehr relevant, gell? Sondern heute ist mehr so freie Liebe und jeder mit jedem und jeder, weißt du, wenn es mir gut tut, dann sollte ich das verfolgen und so viel davon machen, wie es irgendwie geht, damit ich den größtmöglichsten Gewinn draus habe. Und es ist, dreht sich alles um mich selber. Und aber wenn ich jetzt an Liebe denke, Liebe, die Bibel sagt ja, Liebe denkt nicht an sich selbst gell, als erstes, sondern Liebe denkt eigentlich an den anderen. Deswegen finde ich das eigentlich cool, dass Keuschheit ein Weg ist, um zur Liebe zu gelangen, weil ich muss da lernen, es geht nicht um mich. Und Keuschheit ist nicht einfach dann nur dazu da, dass ich mich selber zurückhalte oder dass ich mich selber Dinge verleugne. Es ist nicht nur irgendwie, dass ich keine Ahnung, keinen Spaß haben darf oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, Liebe zu lernen irgendwo, gell? Es ist nicht nur, dass ich mich selber irgendwie versuche zurückzuhalten, sondern ich lerne, wie ich umgehe mit der Welt um mich herum und mit Menschen um mich herum und was für einen Wert, was Menschen haben, gell? Das ist interessant.
Ja, ich finde es faszinierend. Und ich habe das halt nicht verstanden, gell? Weil eben in der Schule lernt man in Bayern im Biologieunterricht oder überhaupt lernt man halt so, dass man halt verkorkst und blöd wird und dumm ist, wenn man das nicht auslebt, gell? So mehr oder weniger. Dass man da irgendwann explodiert so. Und ich habe gemerkt, boah, es stimmt gar nicht. Und ich habe auch im Laufe der Zeit herausgefunden, dass man schon ziemlich viel Mist lernt in der Schule. Also, aber es ist gut, dass man das, aber wie gesagt, ich bin dankbar, ich hatte gute Lehrer und aber viele Sachen, ja, ist wirklich nicht gut für die Entwicklung. Aber Es kann jeder sich selber seinen Verstand benutzen und
nachdenken. Ja, klar.
Das ist das Besondere.
Klar, man darf nicht einfach alles annehmen, einfach nur, wenn man es gesagt bekommt. Sondern man muss alles ein bisschen hinterfragen und prüfen. Auch, gell?
Ja.
Absolut. Und jetzt, nachdem du dann in Rom warst, bist du dann gleich in Rom dann als Priester dann irgendwie eingesetzt worden, oder?
Also ich war ja noch nicht Priester, ich war noch Bruder, man ist dann Bruder. Ich war 13 Jahre Bruder. Man trägt zwar schon dieses Gewand, schon ab dem ersten Tag eigentlich, wenn man da eintritt, aber man ist noch nicht Priester. Und dann hatte ich immer wieder so spezielle Missionen, weil unsere Gemeinschaft lebt von Spenden, Legionäre Christi. Und dann gibt es halt viele Leute, die uns halt spenden. Und unsere Aufgabe war immer einfach, diese Leute zu besuchen. Und das war für mich halt so, ich dachte mir, das möchte ich nie machen, so um Spenden bitten und so. Oh, das möchte ich nie, ja. Aber dann wurde ich halt geschickt, immer wieder, dreimal pro Jahr, also insgesamt 4 Monate im Jahr war ich eigentlich in Deutschland und Österreich. Und das war aber dann so schön, man lernt dann so viel bei den Leuten, gell? Man besucht die Leute, man trifft immer eigentlich Brüder und Schwestern, die genauso denken wie du, die gläubig sind und die erleben sehr viele mit Jesus. Und das ist dann spannend, das zu erleben, gell? Und von denen zu lernen. Es war eine gute Ergänzung zu diesem Philosophiestudium.
Ja.
Okay, und ich glaube, wenn ich nur Philosophie hätte, das hätte mich ziemlich genervt. Aber dann diese Praxiserfahrung war cool. Dann ist man einfach mit einem anderen Mitbruder unterwegs und es war auch spannend mit diesem Mitbruder, dann kommt man dann sehr tief zum Sprechen, weil wir sind immer gemeinsam im Auto unterwegs und ich hatte immer einen anderen Bruder und ich habe dann unheimlich viele verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt und man musste mit jedem anders umgehen. Gell? Gab auch schwierige Persönlichkeiten. Ja? Und dann mit einer schwierigen Persönlichkeit einfach gut auszukommen, das war für mich dann spannend. Gell? Weil einmal haben wir Leute besucht und wir waren uns gar nicht einig, wie wir das machen. Gell? Er war so und ich war so. Und ich sagte, du kannst das so nicht machen. Doch, dann machen wir so. Und das ist falsch so. Weil er hat ein bisschen so Druck gemacht auf die Leute. Und ich sagte, das mache ich nicht. Gell? Und dann habe ich gesagt, okay, am Ende muss es einfach Spaß machen, die Sache. Das muss uns Spaß machen. Und wenn es uns Spaß macht, macht es auch den Leuten Spaß. Und das war dann sehr eine gute Erfahrung, dass man lernen muss, mit Menschen zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten und Spaß zu haben dabei. Gell? Ich denke immer, das Leben muss wirklich Spaß machen. Egal, wo du bist, es muss Spaß machen. Wenn es sich Spaß macht, ändere was. Du musst dich wahrscheinlich ändern. Und oft musst du dann auch dem anderen sagen, hey, du musst dich manchmal auch ein bisschen streiten. Aber du kannst nicht Ungerechtigkeiten hinnehmen. Ich fand es ungerecht, Menschen unter Druck zu setzen. Gell? Und auch in der Gemeinschaft habe ich immer wieder Dinge erlebt, wo ich nicht richtig fand. Und ich habe gemerkt, die Gemeinschaft ist kritikfähig. Du kannst mit den Oberen reden. Ja. Das war dann auch so, kurzer Vorauspunkt, also als dann mein Oberer mir gesagt hat, ich werde wahrscheinlich nach USA oder Mexiko kommen, habe ich gesagt, okay, whatever, was Gott möchte. Gell? Und dann habe ich ihm aber dann nochmal gesagt, ich spüre aber, dass ich nach Österreich kommen werde. Ich habe das Gefühl, dass Gott mich nach Österreich schickt.
Okay.
Und dann hat der Pater André Lasana, ist ein Amerikaner, der hat gesagt, ja, okay, wir haben uns nochmal zusammengesetzt und es wird Österreicher. Und dann bin ich nach Österreich. Ja. Also, ich merke auch, man konnte immer, man wurde nie irgendwie unterdrückt oder man konnte immer mit den Oberen ganz normal sprechen. Gell?
Ja, ja.
Ich habe das sehr gut erlebt. Und dann hatte ich 4 Jahre Praktikum, wo ich einfach nichts studiert habe, sondern ich war dann ein Jahr in Wien. Das war auch Will mit Pater George Elspeth, mit einem Kanadier, mit einem Amerikaner Nathan Miller, mit Niklas Fischer. Also mit 3 Amerikanern war ich da und habe dann richtig gut Englisch gelernt eigentlich, weil wir haben immer Englisch geredet. Und ja, es war lustig, weil auch innerhalb der katholischen Kirche hat es halt damals geheißen, war ein Artikel in der Kirchenzeitung, wie gefährlich die Legionäre Christi sind. Gell?
Okay, wirklich?
Und dann haben wir uns so hingesetzt und gesagt, who is most dangerous here? Ja, wer ist wohl der Gefährlichste von uns? Und waren wir so, das war sehr lustig eigentlich, also diese Zeit in Wien, wo wir halt auch, kann man sagen, ja, einfach so begonnen haben, irgendwie diese Jugendseelsorge. Ich habe dann unheimlich viel am Telefon gesetzt, habe einfach Leute angerufen, habe gesprochen, was die brauchen. Wir hatten viele Kontakte, aber naja, das war halt so ein bisschen wilder Westen, gell, so für uns, weil es gab noch nichts wirklich und wir mussten uns irgendwie, dann sind wir in die Schulen, haben angeboten, wir machen mit euch Filmprojekte und da musste man einfach auch kochen lernen und alles Mögliche lernen. Gell?
Yeah.
Und dann wurde ich 2 Jahre nach Bayern geschickt mit einem Pater Martin Baranowski, mit einem unheimlich intelligenten Priester, der wirklich sehr intelligent und von dem habe ich sehr viel gelernt. Und dann war ich ein Jahr mein eigener Chef, durfte dann selber so ein Road-Team leiten und habe eigentlich in ganz Österreich wie verrückt so Wohltäter besucht und das habe zwischendurch bei den Jugendlichen mitgeholfen. Und es war einfach wild, aber man hat viel gelernt. Und dann kam Theologie in Rom. Dann wieder 3 Jahre in Rom und dann die Theologie, boah, das war richtig schön, gell? Also Philosophie ist ja mehr so denken und verkopft und so. ist auch spannend, aber Theologie ist nochmal tausendmal besser, gell, mit der Philosophie. Also wirklich. Und dann mit diesem Grundlage der Philosophie, der thomistischen Philosophie. Man kann allen abraten, in Deutschland und Österreich Theologie zu, also Philosophie zu studieren, ganz ehrlich gesagt. Außer in Heiligen Kreuz, wenn man katholische lernen möchte, dann Heiligen Kreuz. Aber viele andere, da habe ich einfach viele Freunde, die haben da auch Philosophie, Theologie studiert und viele haben schon dann eine komische Einstellung gehabt auf einmal, gell? Wo wir uns dann gar nicht mehr verstanden haben. Und ja. Aber ich habe das sehr genossen da in Rom, wirklich. Das, wir haben eine eigene Hochschule, Regina Apostolorum. Und da waren halt eigentlich meine Mitbrüder die Lehrer. Und da merkt man, es geht nicht darum, da jetzt etwas auswendig zu lernen, es geht darum, einfach die Lehre Jesu zu verstehen. Gell?
Ja.
Auch in diesem Zusammenhang mit 2000 Jahre Geschichte, was, weil der Heilige Geist führt uns ja immer mehr in die ganze Wahrheit. Gell?
Ja.
Und irgendwie gibt es da auch eine Entfaltung. Jesus hat alles gesagt, ja, aber wir müssen das Stück für Stück wieder verstehen. Gell? Und dann ein neuer Aspekt und man blättert das immer mehr auf und es gibt auf einmal wieder, wow, da ist ja noch in der Lehre Jesu was drin, was immer da war, was wir noch nie gemerkt haben. Und das war echt eine schöne Erfahrung der Theologie. Und was ich oft merke, manche haben eine negative Erfahrung von Theologie, weil es dann nur um Wissenschaft geht und es geht nicht mehr um Jesus. Gell? Und ich habe gemerkt, da stand wirklich das Gebet im Mittelpunkt. Die Lehrer waren alles gläubige Priester, die auch wussten, es gibt, sie haben gesagt, das wichtigste Examen ist die Gewissenserforschung am Abend. Gell? Gesagt, macht euch keine Sorgen wegen der Prüfung, lernt's, tut euch beschäftigen, tut euch das aneignen. Und ich hatte oft auch eine andere Meinung, wie die Priester da, wie die gelehrt haben.
Ja.
Bezüglich Evolutionstheorie hatte ich einfach eigene Meinungen, auch bezüglich verschiedener Sachen. Und es ist eine große Freiheit da, gell? Da wirst du nicht irgendwie gebrainwashed, sondern du lernst zu denken. Das habe ich da gemerkt.
Ja.
Und dann war ich einfach fertig und dann wäre die Priesterweihe dran gewesen und dann bekommt man einen Fragebogen. Das ist sehr detailliert, so 12 Seiten Fragebogen, wo man dann sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt. Und dann habe ich gemerkt, in meiner Persönlichkeit gibt es einige Aspekte, wo ich noch Fragen habe. Ja. Und dann hat mir ein sehr erfahrener Priester, der Pater Silvester Heremann, ein Deutscher, gesagt, er empfiehlt mir, dass ich mich jetzt nicht weihe lasse, dass ich diese Aspekte kläre mit einer Psychotherapeutin.
Okay.
Dann hatte ich ein Jahr lang Psychotherapie mit einer gläubigen, jungen Dame, die ist Gott geweiht und die macht das mehr oder weniger aus Spende. Also kostet nur 40 Euro pro Stunde, was sehr günstig ist. Und mit der habe ich dann mein ganzes, meine Verletzungen aus meiner Kindheit besprochen und habe mich selber besser verstanden. Und dann nach diesem Jahr habe ich dann gesagt, okay, jetzt bin ich bereit für die Priesterweihe. Und die Oberen haben auch gesagt, ja, passt. Und ich habe dann in Rom einfach, also meine Arbeit war der Priester als Bräutigam der Kirche. Das war so meine theologische Arbeit. Und dann habe ich nochmal ein Aufbaustudium, in Österreich würde man sagen Magister, in Rom sagt man Lizenz, Theologie, dogmatische Theologie. Da habe ich dann meine Arbeit geschrieben über Hildegard von Bingen, Mann und Frau in den Werken von Hildegard von Bingen, was sie so geschrieben hat. Und das war dann meine Magisterarbeit praktisch. Und ich habe das sehr genossen. Da war ich dann mit lauter Priestern auf einmal in der Gemeinschaft. Und dann war eben das Jahr 2016 und ich habe dann noch ein Jahr in Rom gelebt. Und nach der Priesterweihe bin ich dann nach Österreich geschickt worden, nach Bayern. Ich lebe in Altötting, in Alzgern, im Apostelhaus. Ja. Und von dort aus betreue ich eben Oberösterreich und Oberbayern, ja, in der Jugendseelsorge.
Interessant. Ja, ich meine, ich finde das schon cool zu hören, weil ich mein, viele Leute, die, also wir sind ja jetzt eher von den Freikirchen. Und viele Leute, die jetzt zum Beispiel bei uns da zuschauen oder Podcast hören, sind auch eben von Freikirchen und so weiter. Und bei uns, wir haben oft nicht wirklich, wir wissen nicht, wie so eine Priesterweihe abläuft oder wie was die Priester so in diesen Dienst kommen und so. Also es ist interessant zu hören, so was so ein Werdegang ist. Wenn man sieht, ganz klar, irgendwie so diesen Wunsch im Herzen, Gott nahe zu sein, gell? Also von Kindestagen an und dann auch eine Berufung, was andere Leute auch schon gesehen haben und wie der Herr das dann auch geführt hat mit verschiedenen Erfahrungen und wo Leute in dein Leben gesprochen haben oder wo du Entscheidungen getroffen hast, die in diese Richtung dann so geführt haben. Ist cool zu sehen, wenn man sieht, Berufung in dem. Und das ist etwas, wo wir als gläubige Menschen alle, glaube ich, auch was der interessiert daran sind, so was ist meine Berufung, gell? Und aber es ist cool zu sehen bei einem katholischen Priester, wie das so funktioniert und wie die das dort so hingeführt hat. Und ein paar coole Aussagen jetzt da, wo ich mir dachte, das ist interessant, auch das zu hören von einem katholischen Priester, wenn ich das jetzt gegenüberstelle, so mit was oft die öffentliche Meinung ist von der katholischen Kirche, gell? Also auch von ungläubigen Menschen und so. Du hast gesagt, das Leben soll Spaß machen. Und so ist es oft so in der Welt, so man denkt ja, die religiösen Leute oder die gläubigen Leute, das sind die Leute, die so gegen Spaß sind. Gell? So, aber Gott ist ja derjenige, der Spaß erfunden hat. Gell?
Ja.
Er hat Spaß erfunden und er mag ja, dass wir Freude am Leben haben. Und ich glaube, dass je näher wir Gott kommen, desto mehr Freude werden wir erleben.
Ja.
Das heißt in den Psalmen, Fülle von Freuden ist in deiner Gegenwart, gell? Und ewige Wonne zu deiner Rechten immer da. Das heißt, also Gott nahe zu sein, bringt echt Freude. Und das ist eins von den Sachen, die mir gleich aufgefallen sind. An dir, wie ich die kennengelernt habe, habe die gefollowt auf Instagram und du hast immer diesen Hashtag gehabt, Happy Priest.
Hm.
Und immer Happy Priest und daneben den nächsten war Jesus Christ, you are my life.
Ja.
Und das finde ich so cool, weil diese zwei Aussagen gängen einfach so Hand in Hand.
Mm-hmm.
Wenn man Gott nahe ist, dann macht das Leben Spaß, dann hat man Freude im Leben. Gell?
Mm-hmm.
Und auch wie du gesagt hast, dass innerhalb von der Gemeinschaft und innerhalb von der Kirche, dass da Fragen stellen hast können und eine andere Meinung auch haben hast können,
ja,
bezüglich manchen Themen. Das ist auch etwas, was viele Leute, glaube ich, nicht wissen. Gell?
Mm-hmm.
Ist, dass man innerhalb der Kirche auch eingeladen ist zu fragen.
Ja.
Und eingeladen ist zu ringen mit diesen verschiedenen Wahrheiten oder mit diesen verschiedenen Lehren, die wir haben. Ein Freund von mir hat einmal zu mir gesagt, das sei Erfahrung mit der Kirche. War irgendwie immer so, man kommt in die Kirche und man versteht die Hälfte nicht von dem, was passiert, im Prinzip von der Liturgie und so. Und er hat gesagt, er hat immer das Gefühl gehabt, dass er in die Kirche geht und ihm gesagt wird, was er nicht für ein schlechter Mensch ist. Dass so mit so Verdammnis gearbeitet wird, so im Prinzip, ja, diese Sünde und das alles hast du falsch gemacht und so weiter. Aber eigentlich, das ist nicht, was die Kirche machen möchte, gell? Sondern die Kirche möchte Menschen zeigen und sagen, dass sie geliebt sind von Gott. Gell?
Mhm.
Und ich finde das interessant, weil in der ganzen katholischen Welt alles, was irgendwie so in der Liturgie ist und alles, wie Priester und lebt, hat ja auch alles eine Symbolik dahinter. Und es spricht aber, all diese Symbolik spricht von der Liebe Gottes, wie Gott den Menschen nahe kommen möchte und von was es bedeutet oder wie das Leben bereichert wird durch ein Leben mit Gott. Gell?
Hm, hm.
Also es kommt irgendwie, es in all meiner Erfahrung mit der Kirche, jetzt nicht nur mit der katholischen Kirche, sondern allgemein mit der Capital K Kirche, ist, dass die Botschaft der Kirche sollte sein, Gott liebt die Menschen, Jesus liebt die Menschen, Jesus ist für Menschen gekommen, damit der Weg zu Gott frei werden kann. Gell?
Mhm.
Und jetzt so als Priester, dienst du in der Art und Weise, hast diese Verantwortung, arbeitest mit viel mit Menschen und ich weiß, du hast so ein Herz auch für diese Leute und auch, dass Menschen auch Jesus besser kennenlernen. Und ist cool, dass wir auch miteinander zusammenarbeiten können, als Freie Kirche, katholische Kirche und so weiter, in der Art und Weise, um Jesus Menschen nahe zu bringen.
Mhm.
Aber viele Leute kennen diese Art von Zusammenarbeit nicht. Jetzt Leute in den Freikirchen und Leute in der katholischen Kirche, da ist oft null Verständnis füreinander, gell? Da ist oft null Zusammenarbeit, null Kommunikation auch. Und du und ich, wir erleben das anders. Gell? Wir haben eine coole Zusammenarbeit schon oft miteinander gehabt in verschiedenen Events oder Gesprächen, was auch immer. Und ich glaube, wir alle kennen, wie du gesagt hast, der Heilige Geist, der führt uns in die Wahrheit.
Mhm.
Und niemand von uns hat die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, sondern wir sind alle Stück weg, gell? Wir sind immer alle am Wachsen. Und wir können voneinander lernen. Aber wie denkst du vielleicht, können wir voneinander empfangen, voneinander lernen und miteinander wachsen? Vielleicht kannst du ein paar Worte zu Ökumene sagen oder wie wir als Freikirchen und katholische Kirche mehr miteinander zusammenleben und zusammenarbeiten können.
Ich habe da sehr viel Erfahrung gemacht bei den Hausbesuchen. Gell?
Mhm.
Die Leute erzählen einem sehr viel, oft stundenlang erzählen sie einem. Und da habe ich mal eine Gemeinschaft getroffen von evangelischen Nonnen, das sind so eine Gemeinschaft von, und die haben mir auch gesagt, was sie sich so wünschen, gell? Und ich fand das immer spannend, einfach mal zuzuhören, gell?
Mhm.
Was die Erfahrung ist und zum Beispiel einfach mal zu hören, warum die zum Beispiel jetzt nicht katholisch sind. Das ist für mich mal spannend, erstmal zu wissen, gell?
Mhm.
Warum jetzt nicht katholisch? Du wolltest ja auch Jesus nachfolgen und wir wollen auch Jesus nachfolgen und was ist denn das Problem, gell?
Mhm.
Einfach mal zu hören, wo das Problem ist, gell?
Mhm.
Und dann mich selber zu fragen, was ist denn da los, gell? Ich finde es sogar spannend, mit Zeugen Jehovas zu sprechen, wenn die mir einfach mal sagen, was ihr Problem ist, dass sie nicht katholisch sind. Gell? Das ist mal, ich denke mir halt, warum nicht? Gell? Das, ich habe das erlebt, das ist gut und ich muss mich einfach mal konfrontieren und darum gehe ich ganz gerne auch dann, habe ich da auch schon erzählt, bin mal zu den Mormonen gegangen mit meinen Jugendlichen, gell? Und höre mir einfach auch mal die Moslems an, was sie sagen und dann die Leute, die Yoga machen, gell? Was da so toll dran ist. Der Mensch macht ja eigentlich etwas, weil er es gut findet. Gell? Also wer jetzt Yoga macht, der findet es super. Meine Schwester macht sehr viel Yoga und ich habe mich auch oft öfter gefragt, hey, und so weiter und so fort. Also ich habe ja eher gesagt, ich würde es nicht machen, gell? Aber okay. Man könnte auch so anders zum Frieden kommen. Gell?
Ja.
Und ich denke, einfach mal wichtig ist, sich mal dafür zu interessieren. Gell?
Ja.
Ganz viele haben einfach kein Interesse daran. Ja? Es ist schön, wenn man jemanden trifft, mit dem man über Jesus sprechen kann.
Ja.
Und mit den Zeugen Jehovas kannst du über Jesus sprechen. Also die reden da jede Menge. Ja?
Ja.
Oder es ist immer spannend, immer über Jesus zu reden. Gell? Und dann finde ich es eben auch spannend, wenn ich jetzt zu dir herkomme, ja, hier zur Freien Gemeinde, Freie Christengemeinde in Wels, da kann man auch über Jesus reden. Ja? Und das finde ich spannend, weil ich war mal in einer katholischen Gemeinde und habe gesagt, ja, wir sind hier, weil wir Jesus sehen möchten. Und dann hat eine Frau so den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ich möchte nicht Jesus sehen. Also das war für sie wie vom anderen Stern zu sagen, dass sie hier kommt, um Jesus zu sehen. Gell? Und viele Leute gehen halt sonntags zum Gottesdienst und wollen eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben. Gell? Die wollen vielleicht einfach nur zur Ruhe kommen, wollen irgendwie schöne Musik hören, keine Ahnung. Und das war für mich schon mal spannend zu sehen, es gibt Menschen, die wollen was mit Jesus zu tun haben und andere nicht. Gell? Und deswegen denke ich, also in der Mittelpunkt der Ökumene steht halt wirklich die Frage nach Jesus, weil ich in meiner eigenen, kann man sagen, Denomination in der katholischen Kirche viele Leute habe, die, da wo es nicht um Jesus geht, gell? Und wo Jesus auch keine Rolle spielt, da gibt es oft, habe ich mal gesprochen mit einigen Jugendseelsorgern und ich habe gefragt, was ist denn so eure Vision? Ja? Ich gesagt, unsere Vision ist, wir möchten sagen, hier ist die Tür und hier ist die Kirche. Und kann ich irgendwie Zeugnis geben von Jesus? Nein, nein. Und da muss ich sagen, ich treffe Leute, die, und so geht es auch mir bei euch, ja, da geht es um Jesus und da geht es um sein Wort, da geht es um die Treue zu seinem Wort, ja, Treue zur Heiligen Schrift, auch einfach zur Lehre Jesu. Gell? Und das ist, da denke ich, da kann Ökumene geschehen. Gell? Woanders, denke ich, ist es sehr schwierig. Gell?
Ja.
Einfach sich zusammenzusitzen und sagen, wir machen jetzt einfach mal. Nein, und dann ringt man auch drum, was möchte Jesus? Gell? Und das ist die Frage. Weil ich merke halt viele Dinge, wenn ich jetzt zu euch reinkomme und so, und dann denke ich mir, wow, das ist cool, ja, auch das Studio hier, die machen hier ein Studio, um die Botschaft Jesu rauszutragen. Sieht man jetzt vielleicht, ist jetzt, kann man sagen, eine relativ kleine Gemeinde, würde ich mal sagen, obwohl ihr schon viel Einfluss habt, aber ihr macht sie einfach so ein Studio, gell? Oder auch die Sachen, die ihr macht dann eine Konferenz für Frauen, eine Missionskonferenz und denke ich mir, wow, das ist ja Hammer, gell? Das ist ja genau das, was ich auch möchte, gell? Aber das möchte ich, ja. Und da sehe ich auch den Geist Jesu wirken. Und dann ist halt meine Frage, und da fängt die Ökumene an, wie möchte Jesus, dass wir zusammen leben, zusammen beten, zusammen wirken und die Welt verwandeln, dass das Reich Gottes halt immer mehr sich ausbreite, gell? Was wir jedem Vater unser beten, dein Reich komme. Und das denke ich, das kann halt geschehen. Damals hatten wir ein Obros-Konzert. Die Obros sind zum ersten Mal nach Wels gekommen. Ich glaube, die waren auch nur einmal da. Hoffentlich kommt ihr bald wieder, ja? Nach Wels. Und das war cool, dass ihr gleich ja gesagt habt, ja, wir machen das gemeinsam, gell? Oder ihr macht die Worship Revolution und da kann ich super mit meinen Jugendlichen hingehen und die bekommen da eine Hammer-Message, ja? Und noch mit einer Professionalität und in einer Art und Weise, wo ich sagen kann, ja, Hammer, ja. Und da denke ich, wenn wir sehen, da passt die Lehre, da ist Jesus im Mittelpunkt und da können wir auch gemeinsam leben und gemeinsam beten und gemeinsam wirken. Ja.
Ja.
Und das ist ja natürlich, ich habe dir jetzt auch erzählt von diesem Marsch fürs Leben, wo ich ganz gern Zeugnis gebe fürs Leben. Gell.
Ja, genau.
Und da muss man halt schauen, gell, passt es mir? Und das ist spannend, diese Ökumene. Ja.
Voll. Ja, das ist auch voll gut. Und ich finde das gut beschrieben. Das sagst du, der zentrale Punkt ist Jesus. Und er ist auch das Zentrum der Gemeinschaft da. Es dreht sich um das, was möchte Jesus, und wir alle sind, wir wollen Jesus nachfolgen, wollen Jesus sehen, wollen Jesus erleben. Und das ist ein Grundstein für unsere Zusammenarbeit dann auch eben unter den Kirchen. Und ich denke, dass es hat sicher in der Vergangenheit viele Fehler gegeben, auf beiden Seiten, von wie die Kirchen miteinander umgegangen sind, ob es jetzt die katholische Kirche ist oder ob es die evangelische Kirche ist, egal welche Glaubensgemeinschaft. Dort, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Fehler und gibt es Schwächen, und historisch gesehen gibt es ganz große Anfeindungen und schwierige Dinge, die geschehen sind. Gell? Aber ich habe gesehen, dass es, wenn wir offen sind füreinander, jetzt in als Menschen, dass wir aufeinander zugehen und einmal, wie du gesagt hast, dem anderen zuhören und versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo jemand steht, dann merke ich sehr schnell, ist, wie du gesagt hast, der Geist Jesu am Wirken in dieser Person oder nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, Gemeinschaft zu haben mit jemand, der überhaupt nicht an Jesus glaubt, ja, dann merke ich auch sehr schnell, wo der Unterschied ist und wo die Zusammenarbeit dann nicht mehr zusammen funktioniert. Gell? Aber ich glaube, dass es viel einfacher ist, wenn wir jetzt sagen, wir wollen gemeinsam die Mission Jesu erfüllen, wir wollen unserer Berufung nachgehen, wir wollen Jesus nachfolgen und miteinander zusammenarbeiten, dann glaube ich, ist es wirklich viel einfacher und viel hilfreicher, wenn wir vielleicht einfach die Augenklappe unserer Institution vielleicht einmal aufmachen und auf den Menschen schauen und das immer, wie du gesagt hast, wieder zurückbringen zu diesem zentralen Punkt, wo ist Jesus in dem Ganzen? Ja, und weil in jeder Institution gibt es Sachen, die nicht passen und Menschen, die auch vielleicht nicht von ganzem Herzen dabei sind. Ja, aber wenn dieses Fundament passt, wie Paulus gesagt hat, einen anderen Stein kann niemand legen als Jesus Christus, der gelegt ist. Amen, ja. Wenn wir beide auf diesem Fundament stehen und dann so miteinander vorwärts gehen wollen, dann ist absolut, dann steht dem nichts im Wege. Und dann dürfen wir uns auch nicht irgendwie gegenseitig verurteilen oder verdammen oder verteufeln, so wie es manche tun, sondern eher füreinander beten. Gell?
In meiner Gemeinschaft gab es ja auch diesen Fall von unserem Gründer, Pater Marcel Marcel, der die Gemeinschaft gegründet hat mit 21 Jahren. Und ja, traurigerweise ist dann 2009 allen bewusst geworden, also dass er ein Doppelleben geführt hat. Gell? Das haben wir davor wirklich nicht gewusst. Also das haben so nur Leute gesagt und wir haben das aber irgendwie nicht, wir haben das einfach auf andere Weise erklärt, dass es da einfach Feinde gibt, die das nicht möchten, gell, und so. Und dann war aber klar, das schwere Fehlverhalten von unserem Gründer. Und das war auch für mich so, ja, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht wegen dem Gründer zu der Gemeinschaft gegangen, sondern wirklich, weil ich gemerkt habe, das ist das Richtige für mich. Aber auch wirklich auch als Institution ein Lernprozess, hey, wir müssen da uns jetzt was sagen lassen. Yeah. Wir müssen kritikfähig bleiben. Und das war auch das Schöne, also dass er wirklich dann Papst Benedikt gesagt hat, so, jetzt müsst ihr echt die ganze Sache aufarbeiten. Gell? Und das war ein bisschen anstrengend, gell? Diese ganzen Sachen aufarbeiten. Und das sind unschöne Sachen. Könnt ihr euch selber mal informieren. Es gibt alles Mögliche und viele Anfeindungen und so. Aber ich denke, das Wesentliche ist, dass dann auch von der Autorität der Kirche gesagt wurde, die Gemeinschaft ist wirklich, wir können bestätigen, die ist von Jesus gewollt und gegründet, trotz eines Gründers, der halt ein verfehltes, vertanes Leben geführt hat in der Hinsicht. Muss man auch sagen, es ist jetzt nicht, es gab die Dinge, die gut waren, die bleiben gut, gell? Muss man auch sagen. Und die Dinge, die Sünde und Verfehlung und gar nicht geht, das ist, muss man auch klar sagen, aber jetzt halt sagen, okay, was möchte Jesus in dem ganzen Sache jetzt? Und dann bestätigt bekommen, dass die Gemeinschaft ist von Gott gewollt. Und ich merke auch, ich hätte dort nicht so tolle Erfahrungen gemacht und Jesus erlebt, wenn es nicht von Jesus gewesen wäre. Ja? Also es ist nicht, es ist auch dann schön zu sehen, die Zerbrechlichkeit des Menschen, die Sündhaftigkeit des Menschen, die aber Gott nicht daran hindert, seine Sachen zu machen. Und wir reden halt jetzt gar nicht über uns Gründer, er ist nicht unser Vorbild, wir tun nicht irgendwie sagen, dass er toll ist. Jetzt ist halt wirklich nur Jesus geblieben. Ja. Wir sind Legionäre Christi und das ist irgendwie schon auch cool in gewisser Weise, dass man sagen kann, boah, da ist nur Jesus. Gell? Und auch nicht einmal die menschliche Vermittlung ist weggefallen. Das ist eine interessante Erfahrung für eine Ordensgemeinschaft, dass man halt sagen kann, der Gründer ist kein Vorbild. Ne? Der war zwar irgendwie Werkzeug Gottes, aber es war Wirken Gottes. Ja? Das ist spannend und für mich faszinierend. Ich habe da auch viel gelernt. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin so glücklich in diesem Leben, gell, dass ich mir oft wirklich jeden Tag frage, ist das das Leben, was ich leben möchte? Und ich sage, ja, das ist das Leben. Genau so hätte ich es mir nie erträumen können, so ein Leben. Gell? Das ist schon etwas, wo ich jetzt merke, wie Gott das irgendwie mich genommen hat und Stück für Stück mich dahin, einfach nach Mexiko, gell, einfach mal so. Oder überhaupt, dass ich dann aufs Gymnasium gegangen bin. In meiner Familie war niemand Gymnasium, gell. Aber dass ich dann aufs Gymnasium ging, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich dachte mir, ich falle da eh bald runter, gell. Ich dachte mir, ich schaffe das eh nicht, gell. Okay. Ich mach's einmal, aber ich falle eh bald runter, gell. Jetzt mache ich es halt einmal. Und dann Stück für Stück, das ist echt faszinierend, zu sehen, wie Gott uns führt.
Ja. Wow. Wirklich cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit und auch für den Einblick so ein bisschen in dein Leben, in deinen Dienst. Wie gesagt, also ich hab vorher nicht wirklich recht viel davon gehört gehabt oder gewusst, wie man Priester wird überhaupt. Aber es ist interessant zu hören und interessant zu hören auch, wie Gott dich geführt hat durch diesen ganzen Prozess. Und ich mag sagen, wir als Freikirche, wir sind auch dankbar für die katholische Kirche. Und dankbar für das, was Gott tut und was Jesus tut in der katholischen Kirche. Und uns ist es auch wichtig, für die katholische Kirche und für alle anderen Kirchen zu wissen, jetzt von unserer Seite aus, wir beten für euch und wir erhoffen, dass ihr auch betet für uns. Und wir lieben das auch, dass wir miteinander zusammenarbeiten können. Und ja, möge Jesus einfach verherrlicht werden. Okay? In uns und durch uns in der Welt. Cool. Ja, vielen Dank, Pater, für deine Zeit. Du bleib ein Happy Priest. Und wir können beide sagen, Jesus Christ, you are my life.